Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Margret, lieber Sigi und alle Mitdissidenten, Disidentifizierten an diesem Tage, herzlichen Glückwunsch. Als ich die Einladung erhielt, war ich spontan, ganz unwillkürlich war meine erste Reaktion, wie? Erst 20? Ja, wirklich. Wir sind auch erst klein am Institut 21, aber dann wurde mir bewusst, dass mit diesem erst 20 gemeint war, mein Eindruck von meiner ersten Duisburger Zeit, von diesem bei euch verkörperten und bei euch noch existenten Duisburger geradlinigem, direktem, freiem Engagement. Also das, was eingangs als autonom und frei bezeichnet wurde, also dieses herzliche, warme, idealistische Engagement. Ich denke auch an die vielen Studierenden auf dem zweiten Bildungsweg. Also das war eine Atmosphäre jener End-70er, Anfang 80er Jahre, die in gewisser Weise eben hier weiterlebt. Ich habe das in den Berliner Jahren durchaus ab und an vermisst. Das hatte andere Vorzüge dort. Aber dieses war ein bestimmter Geist, auch Esprit und Mentalität, die es eigentlich hier so, ich sage es jetzt mal nicht nur auf Duisburg bezogen, also im Ruhrgebiet insgesamt, zu finden ist und mit der ich immer wieder auch glücklich bin. Also darf ich zuerst mal meinen Bedauern Ausdruck geben, dass wir nicht eher kooperiert haben miteinander. Ja. Und umso glücklicher jetzt, dass es also in so kurzer Zeit, von 2 Jahren etwa, zu solchen wirklich auch uns, die wir ja auch um unsere Existenz als An-Institut und so weiter und um unsere Autonomie und Selbstständigkeit kämpfen müssen, die es zu solch zwei ermutigenden, großen, bedeutenden, für uns existenziell, finanziell und auch ideell bedeutenden Projekten gekommen ist, wozu sich hoffentlich bald noch ein drittes hinzugesellen wird. Ich kann jetzt noch nicht viel über die Erfolge sagen. Ich finde es ausgezeichnet, was sich bisher abgespielt hat. Ich sehe nur den Einfluss, den das DIS auf das Salomon-Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte ausübt. Also wir werden eindeutig politischer. Das muss man sagen. Ich denke, ich kann jetzt nicht sagen, auf welchen Einfluss wir auf das DIS haben, aber könnte vielleicht sagen, es wird religionspolitischer, ja, um diesen Ausdruck aufzugreifen. Es wird religionspolitischer und ich bin persönlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Steinheim-Instituts wirklich glücklich darüber, dass wir vom DIS eine Menge lernen und vor allen Dingen auch, dass das DIS eingegangen ist auf unser spezifisches Arbeitsinteresse, also auf einen großen Fokus, den unsere Arbeit immer wieder im Blick hat. Also nicht, wir hatten es ja nicht kategorisch, aber wir haben es de facto praktisch fallen lassen, wenn nicht gerade abgelehnt, uns mit dem Kampf gegen den Antisemitismus zu befassen, sondern wir wollen stark und intensiv an das innere, kulturelle, religiöse Leben der jüdischen Geschichte im deutschen Sprachraum wollen das in den Mainstream der Kultur, des Diskurses, was immer man, wie immer man das nennen kann, hineintragen. Wir wollen also einen positiven Zugang zur deutsch-jüdischen Beziehungsgeschichte erarbeiten, forcieren, weil wir meinen, dass die teilweise doch sehr intensive oder einseitige Beschäftigung mit dem Antisemitismus oder dem Holocaust auch kontraproduktive Wirkungen haben könnte. Aber das ist natürlich kein positiver Grund. Aber der positive Grund ist, dass wir meinen, dass es Werte und Aussagen, Existenz, dass es die Existenz des Judentums in sich ein Wert ist, der verdient, stärker bekannt gemacht zu werden. Wir haben uns also geeinigt auf ein großes Projekt, das dank des Fleißes der Mitarbeiter des Institutes, des DIS-Institutes, also sehr weit vorangeschritten ist. Das ähnelt durchaus auch der Publikationsfülle, das, was im DIS vorbereitet worden ist, durchgescannt, durchverstanden, durchanalysiert worden ist, dank der Methode der Diskursanalyse. Sehr, sehr beeindruckend, was im ersten Projekt dort entstanden ist. Im zweiten Projekt haben wir also jetzt die jüdische Publizistik des 19. Jahrhunderts zu Staat, Nation, Gesellschaft im Blick und versuchen, missachtete, unbekannte, vergessene, nie zur Wirkung gekommene Werke neu aufzulegen, neu einzuleiten, zu kommentieren, sie der Gegenwart zugänglich zu machen. Aber das Ganze hat teilweise ein schwer erträgliches Pathos. Ich zitiere einfach aus einer allerdings Predigt zur Einweihung der Synagoge in Landau in der Pfalz von Rabbiner Elias Grünebaum. Warum? Weil dieses Werk als erstes jetzt zur Publikation im Rahmen dieser Arbeit vorbereitet wird und kurz davor steht, publiziert werden zu können. Also ist natürlich eine Predigt zu einem sehr festlichen Anlass. Und ich zitiere daraus, um dann daraus Schlüsse zu ziehen für die Arbeit mit dem DIS hier zusammen. Der Geist, der hier seine Pflege finden soll, muss der Geist des Menschentums sein, oder mit anderen Worten, es muss uns klar werden, dass Judentum Menschentum ist. Dass wir damit nicht einen Gegensatz gegen andere Bekenntnisse ausdrücken wollen, die gleich dem unsrigen auf dem Glauben an Gott, den Schöpfer und Regierer der Welt beruhen, ist selbstverständlich. Oder wäre es nicht der grellste Widerspruch, den Allvater anbeten und gegen seine Kinder alle nicht gerecht und liebevoll sein wollen? Und wäre es andererseits nicht die ungerechteste Überhebung, an unserem Glauben allein solchen hohen Vorzug zu rühmen, mitten unter den auf gleichem Urgrunde ruhenden Bekenntnissen? Nein, meine Freunde, alle, die ihren Glauben auf Gott, den Herrn, bauen, erkennen und müssen notwendig erkennen, alle Menschen ohne Unterschied des Bekenntnisses, der Form, unter welche sie Gott auch verehren, als Kinder Gottes des Allvaters und als ihre Brüder achten und lieben, sie würden ja sonst den innersten Kern des Gottesglaubens wegwerfen und nur die Schale behalten. Wir sagen nur, auch das Judentum ist und muss seinem innersten Wesen nach Menschentum sein und als solches von uns erkannt werden. Ein Gott und eine Menschheit ist und muss sein der unerschütterliche Grund, auf dem es ruht, die Angel, um welche sich all seine Äußerungen ewig bewegen und so weiter. Wird Abraham nicht schon nur deshalb zum Liebling Gottes erwählt, weil er seinen Kindern und seinem Hause nach ihm befehlen werde, dass sie den Weg Gottes bewahren sollten, Gerechtigkeit und Liebe zu üben? Und ruft die ganze Offenbarung nicht Israel zu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Kann es aber angesichts des bald darauf folgenden Gesetzes, wo es von dem Fremden mit denselben Worten heißt, liebe ihn wie dich selbst, einem Zweifel unterliegen, dass unter dem Nächsten jeder Mensch verstanden werde, ohne Unterschiede des Glaubens und der Rasse, umso mehr als das letztere Gesetz damit begründet wird, dass Israel Fremdling war in Ägypten, dessen Bewohner doch in beider Hinsicht im Glauben und Rasse verschieden waren von den Israeliten. Ja, im Gegensatz zu dem Heidentum, das Recht und Liebe gegen Fremde nicht kannte, kann die Offenbarung sozusagen nicht fertig werden mit der Empfehlung des Rechtes und der Liebe gerade gegen die Fremden. Außer dem eben angeführten Gesetz ruft sie Israel wiederholt und eindringlich zu, Versammlung, ein Gesetz und ein Recht gilt für euch und dem Fremden. Ihr und der Fremde seid gleich vor Gott. Wiederholt ermahnt sie, übet keinen Druck gegen sie aus und fügt auch hierzu hinzu, denn ihr wart Fremdlinge in Ägypten und wisst, wie es dem Fremden zumute ist. Richtet sich also offenbar an das menschliche Gefühl, das keinen Unterschied machen soll zwischen Menschen und Menschen und so weiter und so fort. Ich habe das früher immer als sehr hoch und sehr pathetisch und sehr, sehr unerträglich auf längere Zeit zu lesen empfunden. Andererseits aber führt jetzt die Zusammenarbeit mit dem DIS hinzu, dank der Diskursanalyse und dank der scharfen Durchdringung, eben nicht nur des Scannens, sondern auch der inhaltlichen Durchdringung dazu, dass uns aus unseren verschiedenen Gesichtspunkten und Angängen her klar wird, welchen Kampf das Judentum im 19. Jahrhundert um seine Gleichberechtigung, um seine Anerkennung, und um seine Anerkennung innerhalb dieses gesamten allmenschlichen Diskurses gekämpft hat und mit welcher Bereitschaft es in die Gesellschaft hineingegangen ist, um sich zu akkulturieren, um sich anzugleichen, um sein Bestes mit dem Besten der Mehrheitsgesellschaft zu vereinen. Also dies ist eine wunderbare Erfahrung, die Nüchternheit der Diskursanalyse, ja, die Gesamtschau auf eine reiche Veröffentlichung, eine reiche Landschaft des Angebots dieser Minderheit. Und das macht uns natürlich auch weitaus geneigter, das Steinheim-Institut, uns auch zu engagieren in dem Bereich, der ja zu den Schwerpunkten des DIS gehört, also die Bekämpfung des Rechtsextremismus und des Antisemitismus, uns stärker zu engagieren. Und ich freue mich, dass es uns gelungen ist, ein Projekt auf die Beine zu bringen, dank eurer besonders intensiven Arbeit, also die Untersuchung der Residuen des Antisemitismus und des Antijudaismus im fundamentalistisch oder extrem konservativen religiösen Diskurs innerhalb des deutschen Sprachraums und innerhalb des polnischen Sprachraums. Und da müsste man wieder an Alfred Schobert erinnern, der ja vorgesehen war und sich sehr engagiert hatte, auch schon eben, um auch den französischen frankophonen Raum mit hineinzubringen. Also diese wunderbare Kraft der Digitalisierung und der Diskursanalyse zu nüchterner Analyse von solchen hochfliegenden Reden des späten 19. Jahrhunderts zu engagieren, das ist eine glückliche Symbiose, wenn ich das einmal Symbiose nennen darf. Und ich hoffe natürlich, dass es uns gelingt, uns persönlich und all den jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Engagierten in Duisburg und im gesamten Ruhrgebiet auch, dass es uns gelingt, dass diese Arbeit weiterzuführen. Wenn jemand Geburtstag hat, sagt man auf Hebräisch gerne Ad mea ve esrim bis 120, aber ein modern säkularer Mensch sagt natürlich bis 120, das ist ja unerträglich, dieser Gedanke bis 120, sondern man sagt Ad mea ke esrim. Bis 100 wie 20. Das wäre mein Wunsch. Bescheiden, reduziert. Vielen Dank.